In der heutigen Silvesterfolge geht es um ein Thema, was 2022 so ein bisschen auf den deutschen Markt übergeschwappt ist und 2023 ziemlich viel Prominenz erreicht hat. Und da habe ich einen Gast zu eingeladen und bin gespannt, was die liebe Katie aus Südengland dazu sagt, ob Copywriting, worum es sich dreht, auch nächstes Jahr noch Trend ist. Katie, herzlich willkommen im Podcast. Nach dem Intro würde ich sagen, kannst du mal ein paar Punkte zu dir sagen, dich mal kurz vorstellen und ja, alles Weitere nach dem Intro.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Felix. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich, über mein Lieblingsthema reden zu dürfen. Vielleicht so ein paar Eckdaten zu mir. Ich bin in Deutschland geboren, lebe jetzt schon seit 12 Jahren auf der Insel tatsächlich, fast auf den Tag genau, und bin ziemlich viel rumgekommen in der Welt, habe Sprachen studiert und habe dann noch Psychologie, Anthropologie studiert. Also ich war immer so die Neugierige, die sich Menschenverhalten angeguckt hat. Ich bin immer total angefixt davon, also wie Menschen handeln, wie die denken, wie was die bewegt zu Kaufentscheidungen. Dann Marketing habe ich noch draufgelegt und Business und also viel studiert. Aber nicht nur das, sondern ich wende das jetzt auch so an. Also das ist jetzt so ein Toolkit geworden, was ich dann an Menschen weitergebe. Und wenn ich nicht gerade arbeite, was ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mache, dann bin ich wahrscheinlich draußen. Wir wohnen an der Steilküste in Südengland, so richtig Rosamunde Pilcher, ne? Also Territorium, kannst du dir vorstellen, auf unserem Landgut, da wo wir wohnen, wird tatsächlich ein Film gedreht von Rosamunde. Also es ist viel Natur, wir sind umgeben von schöner Natur, das heißt, wir sind immer draußen, also am Wasser, auf dem Wasser, unter Wasser, surfend und in jeglicher Form mit der Familie. Ich habe 2 wundervolle Töchter, einen super netten Mann auch noch dazu. Also wir sind immer zusammen dann und genießen die Zeit.
Ja, man sieht ja auch immer die Bilder in WhatsApp. Manchmal überkommt mich ein Stückchen Neid, aber natürlich positiver Neid, weil ich in dem tristen Westerwaldwetter mir manchmal dann so den Ausblick, also gerade auch, weil mich das Fotografieren ja so ein bisschen begleitet. Ich glaube, auch zum Fotografieren ist das eine super Landschaft, wo du jetzt da unterwegs bist. Ich habe es auch gerade eben noch mal kurz gegoogelt und habe mir das noch mal genau angeguckt. Ist ja wirklich rundherum eigentlich nichts. Also ihr habt so euren Bereich, ja.
Es ist nix. Schafe, Fasane, also ja. Heute ist wieder Yachttag.
Ah, okay. Hört man es gleich schießen.
Genau. Also nicht bei uns, ich bin jetzt Gott sei Dank im Office, aber wenn ich zu Hause wäre, würde man es den ganzen Tag knallen hören. Dann kommen dann die Grenzen angerollt und die Herrschaften hier aus England, und ich unterhalte mich immer einfach ganz nett mit denen. Ich weiß ja nicht, wer das so ist. Ich lese keine Buch.
Ja, stimmt. Stimmt, da hatten wir doch auf der Rückfahrt von München hatten wir doch kurz das Thema, wo du auch sagtest, ja, da kommt dann mal der vorbei und der, und nachher erfährt man dann auf einmal mehr, wer es überhaupt war. Ja, ist ja schon irgendwie eigentlich wie im Film, was da so abläuft, so ein bisschen.
Ja, es ist auf jeden Fall inspirierend, weil wir gehören halt irgendwie dazu, so als Normalsterbliche, und wir sind umgeben von Millionären, Milliardären, also wirklich Menschen, die es auf irgendeine Art und Weise geschafft haben. Und die auf jeden Fall uns 20 Jahre, 30 Jahre voraus sind, und wo man mal immer so ein bisschen mitschreiben kann, ne? Wie haben die es gemacht? Also was waren so die Hürden? Und das inspiriert mich total, also mich mit Menschen zu umgeben, die auch dieses Macher-Mindset haben, weil das findest du nicht so oft, ne? Also ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber ja, außerhalb unserer wirklichen Bubble wird es schon dünn, also so. In unserem Umfeld haben wir keine Macher. Das ist alles immer so traditionell 9-to-5, was ja auch voll okay ist, ne?
Ja, klar. Kann ja auch nicht jeder. Genau.
Muss ja auch, also das muss zu dir passen, aber ich bin halt anders gestrickt und mein Mann auch. Und wenn man dann so Gleichgesinnte hat, auch so geografisch in der Nähe, unsere Nachbarn, die sind genauso, also wahnsinnig cool. Und ja, das beflügelt mich echt jeden Tag. Also nicht nur die Natur, sondern auch diese wenigen Menschen, die wir so um uns haben. Das sind echt krasse, krasse Geschichten, krasse Persönlichkeiten. Ja. Und super bescheiden, also wirklich super bescheiden. Du würdest denen das niemals irgendwie ansehen, oder sie sind nicht großkotzig oder so. Einfach total großzügig mit ihrer Zeit, von sie ja echt wenig haben, und auch von ihren Tipps und so. Ja, schon gut.
Ja, du hast eben das Thema Inspiration noch angesprochen und das bringt mich eigentlich zu dem Einstieg, wo ich gar nicht sicher war, ob ich den überhaupt bringen sollte. Du bist ja eigentlich schuld daran, dass ich jetzt hier sitze und Podcast mache, im Marketing so intensiv unterwegs bin. Vielleicht dazu mal zurück, wie wir uns kennengelernt haben. Also du warst eine der, ich glaube damals warst du sogar noch so ein bisschen im Sales bei GDV, um mal den Bogen zu spannen bei Geschichten, die verkaufen. Und du warst die einzige, wirklich bis dato einzige, die ich am Telefon hatte, wo ich nicht von Anfang an das Gefühl hatte, dass sie mir was verticken will. Sondern es war wirklich ein Beratungsgespräch. Du hast mich abgeholt an den Punkten, du hast unheimlich viel zugehört und hast mir eigentlich genau die Worte in den Mund gelegt, die ich hören musste, um zu sagen, okay, es ist zwar eine Investition, also ich bin immer kein Fan davon zu sagen, das ist irgendwie eine Kosten- oder Ausgabe oder sonst irgendwas, ist ja eine Investition in die Zukunft, die dann halt auch zu leisten und mich weiterzuentwickeln. Und ich muss jetzt, ist ziemlich genau ein Jahr her oder fast über ein Jahr, das war glaube ich kurz vor der Geburt von meinem Sohn, wo wir das erste Mal gesprochen haben. Ja. Und so um den Jahreswechsel rum habe ich dann zugeschlagen, habe dich selber nochmal kontaktiert und habe gesagt, so, wir machen jetzt den Sack zu. Und ich komme mit da rein und ja, ich kann jetzt auch da sagen, es hat sich jeder Tag gelohnt, hat mich unheimlich weitergebracht. Und die Krönung war natürlich dann im September die Goldene Feder in München, wo wir uns dann auch das erste Mal zufällig 5 Minuten Differenz am Flughafen in München getroffen haben. Und ja, vielleicht um den Bogen auch zum Thema zu spannen, meine Idee war immer, Copywriter zu werden. Oder was heißt immer Copywriter zu werden? Das war diese Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Jeder muss Copywriter werden. Und mit Copywriting verdienst du mehr als ein Arzt. Und das sind natürlich alles Lockstoffe, die das Thema interessant machen. Und dann begibt man sich auf die Suche. Und ich glaube, ich bin über das Buch oder über den Kurs von, den kleinen Kurs von GDV gestolpert. Und da kam dann so die Verbindung und habe aber dann im Zuge von dem Kurs gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht der Copywriter bin und auch nicht werden will, dass ich woanders halt meine Stärken habe und finde aus dem Grund das Thema Copywriting trotzdem hier in der Folge mal super interessant und würde dich gern mal fragen, wie du dazu gekommen bist.
Das ist erstmal danke. Ich freue mich auch, also dass wir uns jetzt so in unserem Leben haben gegenseitig, dass ich dich getroffen habe. Und es war auf jeden Fall jetzt schon so bereichernd, also dieses Jahr mit dir. Und also wir dürfen ja noch gar nicht sagen, wo es überall hingehen soll.
Ein Top Secret.
Wirklich, aber das ist schön. Also ich habe auch keine traditionelle Sales-Ausbildung oder so. Alle Leitfäden, die ich mal bekommen habe, habe ich direkt in die Tonne gehauen, weil mir geht's halt immer um die Geschichten dahinter und deswegen auch dieses Zuhören. Also ich kann dir ja nur dann was verkaufen, wenn ich wirklich überzeugt bin, dass das auch die Lösung ist, die zu deinen Herausforderungen passt. Und alles andere will ich gar nicht wissen. Und ja, das war wirklich ein cooles Gespräch mit dir. Ich erinnere mich da sehr gerne dran. Aber ja, wie bin ich zum Copywriting gekommen? Also ich schreibe wirklich schon immer. Und das hörst du vielleicht bei vielen Copywritern. Aber ich hatte immer so eine Liebe und so eine Leidenschaft. Ich habe mich in Büchern immer wiedergefunden, in Geschichten anderer immer wiedergefunden. Also so purer Eskapismus. Nach der Schule bin ich immer zur Bücherei geradelt. Habe da auch, also ab 6 Jahren konnte man da an so Schreibwettbewerben teilnehmen. Ich habe jeden mitgenommen. Ich habe jeden Preis abgeräumt. Und dafür gab es immer Buchgutscheine. Und die konnten wir dann einlösen in unserer kleinen Buchhandlung. Also wieder Zündstoff bekommen. Also es war schon richtig geil. Es war immer meine DNA so. Und dann irgendwann habe ich ganz einfach langweilig Literatur studiert, Sprachen studiert, also so super klassisch. Und habe aber gemerkt, so in der Literatur zu bleiben, also und auch an der Uni zu bleiben, da hatte ich gute Perspektiven. Da hatte ich auch 2 Jobs an der Uni, es war unerhört, dass ich 2 Jobs als studentische Hilfskraft hatte. Die waren sowieso schon so selten gesehen und besetzt. Also ich wurde von 2 Professoren in 2 Sprachen, also Spanisch und Englisch habe ich studiert, eingeladen, für die zu arbeiten. Das war eine wahnsinnige Ehre. Und da hätte ich eigentlich eine fette Karriere sicher gehabt. Also die wollten, dass ich meinen Doktor mache und dann da bleibe in der akademischen Welt. Aber das war irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich wollte irgendwie mehr so in die Wirtschaft und mehr was anfassen, aber ich wusste selber noch gar nicht, wo es so hingeht. Und dann, über Umwege habe ich erstmal übersetzt, lag ja nah. Und dadurch habe ich sehr, sehr viel gelesen. Natürlich, jeden Tag. Ne? Du liest so unfassbar viele Wörter und übersetzt die dann in eine andere Sprache. Und dadurch habe ich so viel aufgesogen und gemerkt, wo eigentlich der Bedarf ist. Also all das, was ich so übersetzt habe, aus dem Tech-Bereich, aus der Finanzwelt, Schwerindustriemaschinen, Anlagebau, egal. Also ich habe wirklich alles übersetzt. Habe ich so einen Bedarf gesehen und also gemerkt erstmal, wie schlecht die meisten Unternehmen schreiben und wie fies die Webseiten sind. Also du hast wirklich ein wahnsinnig gutes Unternehmen, was eine geniale Produktpalette hat, die vielleicht sogar Hidden Champions sind irgendwo im Dachraum, und gehst auf die Webseite und die ist von 1990, da wirst du noch begrüßt und schön, dass sie heute auf unserer Webseite sind und so, also wirklich unterste Kanone. Und da hat es mich immer weiter hingezogen, weil ich eben diese kreative Ader habe, ne? Und habe dann so ein bisschen geschwenkt und die Richtung gewechselt. Und heute bin ich halt da und mache nicht nur das Übersetzen so ganz klassisch, weil die Grundlage muss ja erstmal stimmen, ne? Du kannst ja nichts übersetzen, was von Anfang an schon irgendwie Schitte war. Ja, geht auch, aber dann sagen die, aber das stand doch da gar nicht. Warum haben sie denn da so eine kreative Übersetzung hingelegt? Und deswegen betreue ich heute ganzheitlich. Also wirklich vom Copywriting angefangen zur größeren Vision. Wer seid ihr überhaupt? Was habt ihr überhaupt für Werte? Wie wollt ihr da draußen gesehen werden? Also auch so im Punkto Sichtbarkeit und langfristige Planung und so Content und Influencer-Marketing, all das, was ja jetzt auch kommt. Noch verstärkter kommt. Das ist einfach echt so meine Leidenschaft, gute Geschichten zu schreiben und in die Welt zu bringen. Nicht nur für mich, aber eben für meine Kunden mittlerweile.
Fällt dir das eigentlich oder fiel dir das von Anfang an leicht, jetzt die Texte zum Beispiel von Deutsch auf Englisch oder auf Spanisch zu übersetzen? Also ich frage deshalb, ich habe es früher in der alten Firma, hatten wir einen Englischkurs quasi. Einmal die Woche kam eine Englischtrainerin zu uns, die war auch keine Native Speakerin. Und da haben wir Englisch gesprochen und auch Texte übersetzt. Und da ist einem erstmal bewusst geworden, dass dieses, ja, wir nageln mal irgendwas in Google rein oder so. Damals gab es ja hier dieses DeepL-Write und so, gab es ja alles noch nicht. Also ich rede hier von damals, keine Ahnung, das ist irgendwie 6, 7, 8 Jahre her, aber kann man ja sehen, wie schnell die Zeit irgendwie sich dreht. Und ich glaube, da ist oft das Problem, dass die Firmen auch sagen, so, wir übersetzen jetzt einfach mal 1:1, Wort für Wort, aber die Sinnhaftigkeit in dem Text geht halt gänzlich verloren. Und du bist ja Native Speaker Deutsch, also Muttersprachler Deutsch, aber ich würde auch sagen Native Speaker Englisch mittlerweile. Hat das lang gebraucht, bis du auch die Sinnhaftigkeit übersetzen konntest?
Ich habe es gelernt an der Uni, das war Teil meines Studiums. Da war aber der Fokus eher so literarisch tatsächlich, also irgendwie nicht Harry Potter übersetzen, aber so ähnlich. Das ist natürlich eine ganz eigene Kunst. Also da musst du wirklich so gut sein wie der Autor. Das war aber nie so meins. Also ich mag das, richtig komplizierte, schwierige, komplexe Sachverhalte richtig einfach runterzubrechen. Weil ich das auch in der Schule immer so schwer fand. Du kennst das im Sportunterricht, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es dir anders, aber bei mir, wenn ein Lehrer sich vor mich gestellt hat, okay, das sind die Spielregeln, tak, 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 dann saß ich da und dachte, verstehe ich nicht, kann mir das nochmal einer erklären? War schon zu spät, die rennen schon alle aufs Spielfeld und ich war irgendwie immer die Letzte, die wusste, worum es geht und habe dann immer noch Fehler gemacht. Im Matheunterricht genauso, im Physikunterricht genauso. Ich brauche immer ein bisschen länger, um abstrakte Konzepte zu verstehen. Und da ist jetzt aber wirklich meine Stärke, weil ich genau sehen kann, wenn ich für dich als Ingenieursbetrieb übersetze, ich weiß, wie du das einfach rüberbringen kannst. Ich weiß, wie eine Bank einfach schreiben kann. Und in dieser Einfachheit liegt meine Stärke. Es braucht unheimlich lange. Vor allen Dingen wichtig, und haben die Deutschen so eine Arroganz. Das sagt mein Mann, der ist Brite, auch ständig. Jeder denkt immer, Englisch kann ich halt, ne? Dann hast du halt in der Schule und so. Aber es ist was, und da muss ich auch wirklich sagen, mit dieser Arroganz bin ich auch rausgestiefelt in die weite Welt. Und dann bin ich hierher gezogen nach England und so, ja, bringt dir nicht viel, ne, so dieses Schulenglisch. Jetzt nach 12 Jahren, wo ich Englisch lebe, träume, ne, nur konsumiere von außen, wo meine Kinder Englisch reden, kann ich mit Gewissheit sagen, ich bin gut, aber auch habe ich Tage, wo ich mal Fehler mache oder wo ich mir vielleicht ein Vokabel fehlt. Mhm. Und also es braucht wirklich Zeit, aber auch vor allen Dingen da, du übersetzt ja nie in eine Fremdsprache. Also du übersetzt immer aus der Fremdsprache in deine Muttersprache.
Ja, okay.
Und jeder, der was anderes macht, da wäre ich immer ein bisschen skeptisch. Also mittlerweile, ja, ich traue mir zu, Texte im Englischen zu schreiben, Copywriting zu machen im Englischen. Ich sehe so viele Copywriter in Deutschland, die einfach mal Englisch schreiben. Die waren noch nie hier. Da denke ich mir, ist ja cool, dass du irgendwie mal Sex and the City auf Englisch geguckt hast. Aber das heißt noch nicht, dass du jetzt auch den Zahn der Zeit und, wie du sagst, diese Sinnhaftigkeit transportieren kannst und diese kulturellen Feinheiten einfängst, weil du musst einfach hier sein, die Kultur absorbieren und verstehen, wie die Menschen ticken, den Humor verstehen, um dann auch wirklich sagen zu können, jo, das kann ich. Also wirklich Hand aufs Herz, das kann ich. Und das hat bei mir 10, 12 Jahre gebraucht, mit Sicherheit. Und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
Wie ist das da in der Kombination mit deinem Mann? Ihr habt ja auch ein Unternehmen noch zusammen. Unterstützt er dann auch bei so Punkten, wo du sagst, okay, hier fehlt mir jetzt ein Vokabel oder so? Ich meine, liegt ja bei ihm dann auf der Hand, dass er es in der Regel dann irgendwo mal gerade aus dem Ärmel schüttelt. Oder vielleicht sogar deine Kinder, weil die ja bei euch, also in England, aufgewachsen sind. Sprechen die anders Englisch als du?
Also ja, erstmal mein Mann und ich, wir haben das Unternehmen oder wir haben mehrere Unternehmen gemeinsam und machen das tatsächlich so, dass wir im Tandem arbeiten. Also ich schreibe vor, er lektoriert, was da super wichtig ist, immer dieses Vier-Augen-Prinzip zu haben oder andersrum. Also wirklich, dass wir da immer gemeinschaftlich drüber gucken. So Vokabeln und so, das ist mal sehr, sehr kontextabhängig. Ne, du hast zum Beispiel eine Anlage, das haben wir jetzt mal mit einem Kunden gehabt, eine Anlage kann ja alles sein. Ja. Equipment, Plan, System, Attachment, Annex. Also da kann also muss einfach immer im Kontext auch stimmen. Da haben wir eine super Routine mittlerweile geschaffen, dass wir uns da gegenseitig auch mal checken. Und meine Kinder, nee, wir reden eigentlich alle gleich, würde ich sagen. Für Außenstehende sagen die immer, mein Mann, der hätte irgendwie einen Akzent. Er ist ja Brite, aber ich weiß, also der hat viele Jahre in Deutschland gelebt. Und ich werde mittlerweile immer weniger gefragt, woher ich komme. Also scheinbar scheint was zu klappen. Anfänglich war das immer so, hey, vermisst du die Hitze von zu Hause? Ich meine, was für eine Hitze? Ich komme aus Nordwestdeutschland. Geht so, ne?
Es sind jetzt keine karibischen Temperaturen.
Ja, aber Südafrika, ne? Das hört man doch total raus. Ich war noch nie da, Alter.
Okay.
Also mittlerweile hört man das nicht mehr so. Ich glaube, wir haben es ganz gut eingegroovt.
Wenn wir wieder zurückgehen zum Copywriting, da gibt es ja unzählige Frameworks. Also der ein oder andere Zuhörer hat vielleicht schon mal irgendwas von einem AIDA-Framework gehört, aber es gibt ja unzählige weitere. Ich kenne, weiß Gott, nicht alle, will ich auch gar nicht alle kennen. Gibt es denn irgendein Framework, was du immer so dein Lieblingsframework und vielleicht auch, warum es das ist?
Also ich bin auch immer Fan von irgendeiner Struktur. Also ich finde diese Frameworks hilfreich. Sie können hilfreich sein, aber die haben auch dieses, die bergende Gefahr, weil jeder sich daran festklammert. Jeder, der jetzt losstiefelt und sagt, ich bin das Copywriter, die kommen alle wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Ja.
Jeder nimmt die gleichen Frameworks, AIDA, PAS, die 3 Cs oder 5 Cs oder wie sie alle heißen. Mhm. Und jeder Text ist gleich strukturiert. Wir aber als Konsumenten sind ja weitergewachsen. Wir verstehen natürlich, wir riechen Verkaufspsychologie auf 100 Metern und gehen schon auf Ablehnungshaltung, weil wir sagen, da kommt wieder irgend so ein Vogel, der will mir was verkaufen. In gewisser Weise finde ich die hilfreich, wenn man so gerade am Anfang steht, vielleicht auch, weil du gar nicht Copywriter werden willst da draußen, sondern einfach nur besser schreiben möchtest.
Ja, genau, den Fokus, genau.
So nicht so dein Habitat ist einfach, ne? Du machst halt andere Sachen in deinem Daily Business, dann ist das schon ganz hilfreich. Ich mag PAS, also Problem Agitation Solution, also Problem, ein bisschen drin rumrühren und dann die Lösung finden.
Finde ich auch eigentlich sehr schön, das Framework. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Anfang immer AIDA, genau, kurz, knackig, ja, aber nochmal so ein bisschen das Problem einmal nochmal aufgekocht, mhm, wie den Vanillepudding.
Genau, ja. Und das kannst du in einem Satz machen. Also das braucht ja nicht immer so einen langen Roman. Das finde ich ganz gut. Aber auch da wieder, ne? Also jeder, der irgendwie eine Copywriting-Ausbildung gemacht hat, fängt immer auf zwei Arten an. A, vielleicht kennst du das auch.
Ja.
Oder B, stell dir vor. Mhm. Und ja, es ist effektiv, weil wir Menschen direkt mit auf eine Reise nehmen und so eine Geschichte kreieren und die an die Hand nehmen. Wollen wir alle hören, ist super. Aber auch da ein bisschen mehr Kreativität vielleicht. Und dann nimm diesen Framework, super, google die dir zusammen, finde da so deine Lieblinge. Aber dann mach dein eigenes Ding draus.
Ja.
Also dann auch nicht abschreiben rechts und links. Weil sonst ist das alles Einheitsbrei und sonst hast du eigentlich das Ziel verfehlt, nämlich einzigartig und bemerkenswert da draußen zu werden. Ne?
Ja, ich glaube, das fällt auch vielen am Anfang schwer, weil man ja durchaus, also ich versuche dann immer so ein bisschen auf meine Fotografie-Anfänge zurückzuspulen. Ja, da habe ich mir irgendwelche Presets runtergeladen. Ich habe mich ganz stark an fotografischen Stilen von anderen Personen orientiert. Ich hatte ja auch da meine Mentoren, die ich in YouTube hoch und runter geguckt habe. Und der Stil wird ja erstmal ähnlich. Mhm. Und ich glaube, beim Fotografieren hat es bei mir fast 2 Jahre gedauert, bis ich aus diesem kopierten Stil meinen eigenen Stil entwickelt habe, der auch jetzt für mich unverwechselbar ist. Mhm. Und ich erkenne auch von gerade Fotografen bei uns aus der Region, da gucke ich mir die Bilder an, da steht kein Name drunter und dann kann ich dir direkt sagen, von welchem Fotograf das Bild gemacht wurde. Gibt so 2, 3, 4 verschiedene, weil ich einfach den Stil, den unverwechselbaren, dann kennengelernt habe. Und ich glaube, den Prozess macht man auch beim Schreiben irgendwann durch, dass man immer weniger wie andere klingt, sondern irgendwann zur eigenen Marke, zur eigenen Schreibmarke wird.
Mhm. Ja, ja, ich glaube auch, also da ist die Kunst, sich auch diesen Raum zu geben. Ist ja voll normal, ne, dass wir uns irgendwo dran orientieren. Wir haben die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen oder ich wusste ja auch nicht von Anfang an, was effektiv ist im Copywriting. Also man liest ja, man schaut sich was an, man konsumiert erstmal. Und so diesen Wendepunkt zu schaffen vom Konsumenten in dieser Nische, in dieser Thematik zum Creator. So, ich mache das mal selbst. Ich mache mein eigenes Ding. Das ist mein eigener Stempel. Selbst, wie du sagst, wenn du deinen Namen nicht hättest oder deine Signatur nicht hättest, würde dich jemand erkennen. Und dann hast du es geschafft. Und dann weißt du auch wirklich, du bist auf der richtigen Spur, weil sich das nach dir anfühlt. So. Und das braucht Zeit. Also ich meine, du musst ja auch selbst erstmal experimentieren. Du musst die richtigen Einstellungen, die richtigen Worte finden und musst ja auch gucken, was ankommt da draußen. Vielleicht dann nochmal ein bisschen justieren und ja, auch selbst so diesen Spaß daran entwickeln, so deine eigene Marke zu werden. Und das geht halt nicht von heute auf morgen.
Ist das schwer? Also jetzt ohne auf irgendwelche Kunden von dir einzugehen, aber ist das schwer, gerade bei Neukunden, die noch gar keine Berührung mit dem Thema hatten, die an den Prozess zu gewöhnen? Also das, weil die Texte werden ja anders klingen als das, was sie bisher gewöhnt sind. Also ist der Prozess schwer, die da hinzubringen oder sagst du, okay, die lesen da durch und merken auf einmal so dieser Aha-Moment, ja, klingt ja wirklich cool.
Es kann sehr herausfordernd sein, wenn man mit Unternehmen arbeitet. Also das hatte ich auch in der Vergangenheit. Die wollten dann Corporate Influencer Programme aufziehen. Super, kann ich nur begrüßen. Die Idee ist erstmal gut. Und dann sitzen die Stakeholder alle in einem Raum oder in einem Zoom-Meeting und sagen dann, ja, und jetzt anfangen. Wie fangen wir an? Ja, dann machen wir erstmal einen Contentplan, dann machen wir erstmal eine Ideenfindung. Dann legst du erstmal deine Werte fest, okay, da sind die noch bei mir. Und dann geht's los in die, so, jetzt mach du mal, lieber Thorsten, lieber Annette und weiß nicht alles. Und die gucken dich da mit großen Augen an und sagen, ja, aber wie schreibe ich denn überhaupt? Und also da haben die unheimlich viele Hemmungen und auch Ängste, die darauf beruhen, also was soll denn mein alter Arbeitgeber jetzt denken oder was sollen meine Kollegen jetzt denken, wenn ich mich hier so auf die Bühne stelle?
Wer kennt's nicht?
Ja, klar, ja. Natürlich. Und da begleite ich auch immer sehr geduldig und liebevoll. Also ich kenn's, ne? Also ich kann das total nachvollziehen. Das braucht wirklich Zeit. Also die halten sich dann meist sehr, sehr starr an meine Vorgaben. Okay, habe ich die Hook? Ist die Hook schon gut? Lies die nochmal durch und stimmt die so? Und wenn ich das Wort da hinstelle, komm, atme mal so. Es ist nicht das letzte Werk, was du jemals veröffentlichst. Einfach nach dem Post ist vor dem Post. Ne? Hau die einfach raus mit einem qualitativ hochwertigen Anspruch natürlich. Also jetzt nicht den letzten Müll verzapfen, aber mach einfach mal, denk langfristig und dann wird es schon immer besser. Ne? Also siehe Podcast. Also bei mir, ich kann meine ersten Folgen, ich kann die nicht hören, weil ich denke, oh mein Gott, das bin überhaupt nicht ich. Meine Stimme und alles und hast du ja auch schon viel zu erzählt und viel geteilt, Felix. Das braucht einfach Zeit und irgendwann fließt es dann. Ne? So.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also bei mir war ja der Werdegang. Letztes Jahr habe ich dann mich zu der Ausbildung angemeldet und habe dann, LinkedIn. Ich habe dann festgestellt, ich glaube, mein LinkedIn-Profil ist von 2014. Also ich bin schon ein bisschen länger auf der Plattform, habe sie aber nie, ich ärgere mich schwarz. Ist, glaube ich, wie mit den Leuten, die in, keine Ahnung, Kryptowährung investiert haben und die anderen, die gesagt haben, nee, das wird sowieso nichts, ich warte erstmal, was da draus wird. Ungefähr so war das bei mir mit LinkedIn, wo ich mir gedacht habe, ich Idiot. Was hätte ich jetzt eine Reichweite mir hätte aufbauen können? Aber ja gut, ich war halt einfach 2014 noch meilenweit von dem Punkt entfernt, wo ich jetzt stehe. Und ja, und ansonsten ist halt wirklich, du wirst jeden Tag besser durchs Umsetzen. Also niemand, also ich ist eine vage Behauptung, aber ich behaupte, niemand wird besser durchs drüber nachdenken. Also im Gegenteil, man denkt halt irgendwann alles kaputt und ja, wenn ich hier noch was drehe, dann könnt's da vielleicht noch, ich guck morgen noch mal bei und man befindet sich halt in so einer Endlosschleife, die aber niemals aufhört. Und das muss ich sagen, hat mir unheimlich geholfen, dass ich gesagt habe, und ich gehe jetzt einfach los, egal was die anderen sagen. Und oh Wunder, es kam nahezu kein Shitstorm von außen. Also die anderen, vor denen man so viel Angst hat, gerade im Bereich Content, ja, die sind auch alles nur Menschen. Mein Opa hat dazu immer was gesagt, das müssten wir jetzt hier rauspiepen, von daher, die machen immer krumme Knie beim und so weiter. Also sind alles irgendwo Menschen und alle sind irgendwo normal gepolt und dieses Shitstorm, wovor man die Angst hat, gibt's eigentlich so gesehen gar nicht. Klar, wenn man jetzt mal ein bisschen irgendwo polarisiert oder halt auch mal seine Meinung da durchdrückt. Ich hatte einen Beitrag mal rausgebracht vor ein paar Wochen, wo ich geschrieben habe, Printmedien sind tot. Ja, da war mir von vornherein klar, was da passiert, obwohl ich das in dem Text darunter aufgelöst habe. Hier die Marianne Reuter, die du ja auch kennst, hatte direkt Luft geholt und wollte drauf losschießen und hat dann aber unten gesehen, ja, stimmt ja eigentlich genau so, wie du das geschrieben hast. Und der Beitrag hat aber dazu aufgerufen, vielleicht ein bisschen eher da reinzugehen. Und da muss man sich halt von Anfang an Gedanken machen, ist das die Art, wie ich kommunizieren will? Also was du ja, glaube ich, eben mit der Markenidentität, also wie willst du sprechen, wie willst du wahrgenommen werden? Und damit kannst du ja ganz am Anfang schon super tweaken, wo deine Beiträge hingehen sollen.
Ja, und wenn es zu dir passt, wenn du gerne rumrührst und polarisierst, dann mach. Aber ich würde mich niemals vor irgendeiner Angst mehr bremsen lassen. Das war auch so ein Learning. Und Shitstorm ist ja manchmal nur einer schreibt irgendwie was Blödes. Den kannst du ja im Idealfall auch noch blockieren. Also,
ne. Ich hatte so einen in dem Kommentar drunter und das hat mir riesig Spaß gemacht, mit dem in den Austausch zu gehen, weil der hat meinen Beitrag wirklich gepusht ohne Ende, weil der immer noch mal nachgab und dann habe ich immer noch mal ein bisschen Benzin auf Feuer geschüttet. Das war klasse. Also mir macht sowas einen Heidenspaß.
Ja, bekommst du viele so Heiratsanfragen über LinkedIn und Rosen und?
Aber ich denke, das liegt an meinen Augenringen, die schrecken eher ab. Also kommen tatsächlich keine rein. Aber ich hatte bei dir in dem WhatsApp-Channel war doch mal sowas irgendwie von wegen dein Mann. Was war denn das nochmal?
Was war das denn? Nee, da war was anderes. Da wollte jemand meinen Slogan klauen, den ich geschrieben
habe. Ach, stimmt, genau.
gesagt, ey, du fragst ja auch nicht, ob du dir mal meinen Mann leihen kannst. Also irgendwo müssen wir mal über Nutzungsrechte reden im Copywriting. Ja, aber so Rosenkavaliere habe ich oft. Na, also oft. Habe ich immer mal wieder dazwischen, die dann kommen und dann in die DMs und auch und Katie und dann, wenn das Schlimmste ist, was mir passieren kann, dann nehme ich das ganz gelassen hin.
Ja, nee, also da habe ich bisher noch keine Erfahrung gemacht, aber ich muss auch sagen, Shoutout, vielen Dank. Ich muss aber auch sagen, meine DMs, also wie das gerade so Anfang von LinkedIn war, die sind massiv zurückgegangen. Also ich hatte irgendwie 250 Follower auf LinkedIn, also einen recht kleinen Account. Und ich glaube, dann wirst du direkt zur Zielscheibe für die ganzen Pseudo-Coaches, die dich nerven. Also ich muss es einfach so sagen, wie es ist, die einem permanent auf die Nerven gehen. Ich hatte einen Vertriebscoach, also der mir ein Vertriebscoaching verkaufen wollte, es aber nicht geschafft hat, mir sein Vertriebscoaching zu verkaufen.
Geil.
Ist eigentlich alles mitgesagt. Und der ist mittlerweile bei mir auch auf der roten Liste gelandet und blockiert worden, weil ich einfach, das nervt mich dann. Und das habe ich mir auch fest vorgenommen, auch jetzt im Zuge vom nächsten Jahr, wo sich auch bei mir ja einiges verändern wird, über die Selbstständigkeit, dass ich dann halt ganz einfach gesagt habe, ich will nicht der Nervsack sein auf LinkedIn, der den Leuten permanent auf die Nüsse geht und denen irgendwas anschwätzen will, sondern eher wie gestern mit der, wo wir ein Problem gelöst haben und danach einfach über Gegebenheiten gesprochen haben, wo ich gesagt habe, ja, da würde ich vielleicht das und das noch ausprobieren. Und dann kam von denen die Idee, ja, dann lass uns doch nächstes Jahr mal darüber quatschen. Wir haben noch gerade ein paar Punkte zu viel auf der Agenda und dann kommen wir da wieder zusammen, weil das super interessant klingt. Ich will eher derjenige sein, der berät und nicht, ja, vertickt, keine Ahnung.
Ja, voll. Bin ich voll bei dir, kann ich unterschreiben. Und das ist auch das nachhaltigere Modell. Also immer mehr noch eine Schippe draufzulegen, so dieses Unerwartete für Kunden, also Bestandskunden und auch Neukunden zu leisten und vielleicht auch für die, die dich erstmal nur so anschnuppern, so, was ist das für ein Typ? Und da schon wirklich so viel rauszuhauen, also Mehrwert ohne Ende, dieses verfluchte Mehrwertwort, aber es ist ja so, ne? Also wenn du da schon großzügig bist und dann fragen die sich, ja, wie ist das denn erst, wenn ich dem Geld gebe, ne? Also Wahnsinn.
Ja.
Und so bin ich, so möchte ich sein und so sehe ich dich auch. Also alles andere wäre ja auch gar nicht echt und wärst nicht du, ne?
Ja. Ja, also das würde ich absolut so unterschreiben. Und auch Uwe und Bernie sind ja genauso, wenn man die Namen mal reinwerfen darf. Also das fand ich halt in der Kombination super sympathisch. Und ich habe mich so pudelwohl gefühlt. Und auch jetzt noch, klar, ich bin jetzt nicht mehr in den Live-Sessions dabei oder so, aber man ist trotzdem noch Teil des Ganzen. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, das ist so ein Abfertigen von Personen, sondern man ist immer noch wichtig. Also dieses Wichtigbleiben in der Runde und jeder unterstützt den anderen, also finde ich super. Und ich glaube, davon müsste es einfach mehrere geben. Und was mich aber in dem Zuge noch auf einen Punkt bringt, nochmal um auf das Copywriting zurückzukommen, was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Copywriting und Storytelling? Gibt's überhaupt einen?
Gibt's keinen.
Gut, das war nämlich mein Schockmoment bei der Ausbildung. Da wollte ich ja noch Copywriter werden und dann lese ich auf einmal in der Agenda Storytelling. Ich so, Moment, ich will doch Copywriter werden. Und da war ich erstmal, da war so, was kommt jetzt auf mich zu? Und völlig was anderes. Aber im Endeffekt geht's ja bei einer guten Copy um eine Geschichte,
immer,
die du erzählst. Ja,
ja, ja. Natürlich gibt es Slogan-Copywriter, also da zählt mich nicht zu. Das ist wirklich eine ganz eigene Kunst, so in 5 Wörtern eine richtig geile Message rüberzubringen. Also das ist wirklich ein Berufsfeld, ne? Was ich wahnsinnig spannend finde. Ja, aber grundsätzlich ist es ja so, egal auf deiner Webseite, in einem Post, in einem Newsletter, in deinem Cookie-Banner, egal in welcher Ecke und wo sich der Kunde oder Interessent gerade befindet, erzählst du eine gute Geschichte und spielst mit den Sinnen und baust Welten auf. Und deswegen Storytelling und Copywriting geben sich die Hand. Und das checken, glaube ich, viele einfach auch nicht. Also und auch Copywriter nicht. Das werde ich wirklich ständig. Ich werde ständig von Copywritern kontaktiert über LinkedIn mit so vielen Fehlern in den Nachrichten. Da kommen mir fast die Tränen. Und Ja, und die verstehen aber gar nicht, dass ich selbst sowas mache, weil ich vielleicht nicht schreibe, ich bin Katie und Copywriterin, sondern Storytelling für Unternehmen oder was auch immer. Das ist einfach aus, du, das muss zu deinem Selbstverständnis zählen, egal ob du Copywriter bist oder nicht. Wir lieben ja Geschichten und du kennst das aus deiner Kindheit, ne? Du hast selbst Kinder, Felix, also wenn du schon es war einmal erzählst oder Worte laut aussprichst, dann sinken die schon so ein bisschen tiefer so ins Kopfkissen, ne? Also dann entspannt sich alles, dann haben wir unsere Serotonin-Dusche und all das wird, Glückshormone werden freigesetzt, wir sind einfach wohlig warm irgendwie umkuschelt und umsorgt und es geht ja so weiter, wir sind ja nur großgewordene Kinder und deswegen als Copywriter ist es deine verdammte Aufgabe, richtig gute Welten aufzubauen und richtig gute Geschichten zu erzählen, aber, und jetzt kommt's, fehlerfrei. Weil also du kannst noch so schön erzählen, wenn da 1000 Fehler drauf sind, dann glaubt man dir auch nicht, also du kannst ja auch kein Chirurg werden und super Patienten öffnen und dann vergisst du deine ganzen Skalpelle und Wattestäbchen im Patienten, aber das Aufmachen, das war super.
Ja.
Dann mach den Sack auch zu, sorgt da wirklich für, dass es der beste Text wird. Nervt mich sonst. Also es gibt also wirklich von den Copywriter-Kollegen, wenn die dann Fehler reinhauen. Ich meine, das kann ja immer mal passieren, so ein Tippfehler oder so. Ne? Auf dem Handy ist das schnell gemacht. Aber für Kunden auf Webseiten und so, also das nervt.
Ja. Ich merke das bei mir selber, also da will ich mich auch gar nicht rausnehmen, wenn ich mal aus irgendeinem unerklärlichen Grund vergessen habe, meinen Beitrag für den nächsten Tag vorzuplanen und es entsteht dann eine innere Hektik, was ja auch völlig bescheuert ist, dann lässt man einfach sein an dem Tag, aber dann neige ich auch dazu, was schneller zu schreiben, vielleicht einmal weniger drüber zu lesen, ja, und dann ist ein Fehler hier drin, dann habe ich in dem Creative vielleicht einen Tippfehler drin, was ja noch ärgerlicher ist, weil du das ja nicht mal gerade korrigieren kannst wie in einem Text und fuchst mich selber. Ich bin hier, wie gesagt, also meine Frau, die rollt sich, bei der rollen sich die Zehennägel hoch, wenn die meine Kommasetzung sieht. Die hat ja hier mit großem Latinum und hast nicht gesehen und Rechtschreibung, das macht ja total viel Spaß, die ist auch super gut drin. Es ist einfach nett. Meine Kernkompetenz, muss es auch nicht werden. Bringt mich aber direkt zum nächsten Thema. Hast du vielleicht für die hier zuhören, ein paar Tool-Tipps, um eben genau da zu unterstützen?
Ja.
Die du nutzt oder die du weiterempfehlen kannst?
Voll. Also es gibt ja selbst in der deutschen Sprache, die englische ist natürlich viel, viel besser durchgesättigt. Also da gibt es wahnsinnig tolle Tools, aber auch im deutschen Raum. Also hast du Duden Mentor Premium, ist das kostenpflichtig, aber natürlich die beste Investition überhaupt, weil du dafür sorgst, dass die Qualität gesichert wird. Also Duden, dann nutze ich die Rechtschreibprüfung auf Word, die ist okay. Dann aber Wortliga, also Shoutout an die lieben Menschen von Wortliga, weil das ist ein richtig cooles Tool. Und die sind viel zu bescheiden und gehen gar nicht weit genug in die Welt raus. Also das zeigt dir nämlich vor allen Dingen in Echtzeit an, ob deine Satzlänge okay ist. Also nicht nur grammatikalisch, Rechtschreibung, vielleicht verwendest du zu viele Substantive, also so dieser verfluchte Nominalstil, der im Deutschen so beliebt ist, wovon du immer Abstand gewinnen musst. Also das wird ja alles angezeigt, aber auch die Satzlänge, weil wir immer darauf achten müssen, sind die kurz und knackig und leicht verständlich. Also Latinum über Bord schmeißen habe ich auch und dann wirklich so darauf achten, dass die kurz sind. Ja. Also man muss alles entlernen, was man im Deutschunterricht je gelernt hat, um wirklich hammergute Copy zu machen.
Wenn mein Deutschlehrer zuhört, wovon ich nicht ausgehe, jetzt weißt du, warum ich so wenig zugehört habe im Deutschunterricht. Ich wusste da schon, dass einfach Quatsch ist.
Ja, zukunftsbringend.
Hoffentlich hört mein Kind, hoffentlich hören meine Kinder den Podcast nicht und hören sich das hier an. Den muss ich ja irgendwann wie die Eltern. Ja, also in der Schule musst du aufpassen. Das ist ganz wichtig für deine Zukunft. Also ja, ist es.
Da sagst du aber was. Also meine Kinder hier in England, die lernen Copy in der Schule. Also das ist wirklich Teil des Curriculums, gute Werbetexte zu schreiben. Ich war super baff. Also es hat mich echt gefreut. Also da schon mal cool. Aber das geht noch weiter. Also ich habe gesagt, Duden, Rechtschreibeprüfung, also F7, ne, in Word. Dann gibt es Wortliga, was ich echt empfehlen kann. Und dann gibt es auch solche Tools wie Scribbler. Weiß ich jetzt nicht, ob die so wahnsinnig gut sind. Ich arbeite da nicht so viel mit, habe es aber von anderen schon gehört, dass sie das verwenden. Ja. Aber wenn du zumindest diesen Cocktail hast, also und das ist auch bei mir so, nicht nur mal eine Rechtschreibprüfung, weil selbst Word greift nicht alles auf. Ja. Das hat auch mal einen schlechten Tag. Dann greift das aber Duden auf oder dann greift das aber Wortliga auf. Also wirklich so drei doppelte Böden. Oder
das, also würdest du dann auch empfehlen?
Immer, also immer.
Ja, okay.
Und wenn es dann an einen Kunden geht, was zum Beispiel jetzt im Englischen der Fall ist, viele wollen das auf Englisch geschrieben haben, dann geht mein Mann da auch nochmal drüber. Mhm. Und wir haben eine eigene Software entwickelt, wo die Terminologie nochmal abgecheckt werden kann. Also das wirklich gerade in so riesen Aufträgen, okay, wo na, halt ganz viele Dokumente eingereicht werden, dass du auch wirklich übergreifend sicherstellen kannst, dass die alle gleich übersetzt wurden, dass die Copy immer stimmt, so dass der Kunde, der User am Ende nicht verwirrt ist. So, hä, aber die Schraube hieß hier so und da in diesem Dokument aus 437 heißt die aber so. Und ne, also deswegen haben wir da auch nochmal so ein Quality-Tool entwickelt für die Terminologie. Also
wir, ist das wir, nur für euch?
Nee, also das kannst du frei erwerben. Also Termcheckers heißt es.
Ja, schick mir gerne mal den Link durch davon, weil ich mache ja parallel noch den Newsletter und unsere Folge geht ja am 31.12. online, passend zum Newsletter-Relaunch. Und dann würde ich das vielleicht mit reinpacken. Also an alle, die jetzt zuhören, meldet euch an zum Newsletter. Da gibt es dann auch die Tooltips von Katie
als Link. Ja, gerne. Voll gerne. Also das ist wirklich abzielend auf Proofreader, also auf Menschen, die sich nochmal mit dem Lektorat befassen, auf Übersetzer, auf Menschen, die sehr, sehr viel Copy schreiben, dass du immer sicher gehen kannst, mit dem Kamm durchgehen kannst, welche Begrifflichkeiten werden am meisten erwähnt, in welcher Häufigkeit werden die dann gerankt, also kann das Tool alles machen und dann übergreifend nochmal checken, hast du die richtige Terminologie überall verwendet. Ja, aber es ist tatsächlich so, bei uns Quality Management, also bei meinem Mann und mir, ist ein 9-stufiger Prozess. Boah. Und das ist wirklich, also vom so, ich lege den Füller jetzt ab oder ich bin jetzt fertig mit dem Schreiben, so, ich speichere mein Dokument jetzt, bis hin zu, das erreicht den Kunden. Und wenn, also es wird nie einen Tag geben, wo wir mal einen Schritt abkürzen, weil wir sagen, ja, es sind doch nur 53 Wörter. Es immer diese, also das haben wir jetzt auch über, ne, also wie viele Jahre machen wir das jetzt? 16 Jahre?
Ja.
Das haben wir so verfeinert. Und das kann ich dir auch da draußen mitgeben, wenn du jetzt vielleicht nicht hauptberuflich schreibst, gewöhn dir einen Prozess an, dass du die Qualität sicherstellst. Also sei es mit Duden, Rechtschreibung, Wortliga, da bist du schon echt weiter als 99% deiner Mitbewerber. Und sorgst wirklich dafür, dass das immer eine gute Qualität hat.
Du hast ein Tool nicht genannt, was ich noch aufgeschrieben habe, und das ist DeepL. Ist ja eher im Deutschsprach. Ich glaube, die sind sogar aus Deutschland, die das entwickelt haben. DeepL.write. Ja. Also das ist so mein Go-To-Tool seit so ein paar Wochen, weil ich da bin ich super zufrieden mit. Das schlägt dir auch mal andere Satzstellungen vor oder andere Formulierungen vor. Und hat auch eine Rechtschreibprüfung integriert. Also das nutze ich mittlerweile eigentlich für alle Beiträge, alle Newsletter. Da wandert alles durch, was ich so rauspacke. Außer es muss mal ganz schnell gehen, dann gibt es halt Fehler.
Ja, klar.
Also bei meinem eigenen Kram.
Ja, also mit denen haben wir auch echt nur gute Erfahrungen gemacht. Die sind in den letzten 6, 7 Jahren so gewachsen. Also es ist echt Wahnsinn, was die hingelegt haben. Auch so die Qualität von Übersetzungen ist sehr gut.
Genau.
Aber eben, du brauchst ein menschliches Auge, was da nochmal drüber guckt. Ja. Ansonsten fehlt dir der Kontext und das, ne, also wie jede Maschine, wie bei ChatGPT und all dem Tollen, was es da gerade so in der AI-Welt gibt. Es braucht halt diesen menschlichen Zusatz und das Zutun von uns, um das Ganze zu emotionalisieren und dann auch wirklich bildhaft zu machen. Und deswegen haben wir da auch noch eine Zukunft als Copywriter.
Ja, das wäre jetzt auch so mein Abschluss gewesen in die Richtung, weil ja gerade mittlerweile, es sprießt ja jeden Tag, sprießen ja AIs, KIs aus dem Boden raus. Ich befinde mich auch aktuell in dem Bereich in der Weiterbildung. Auch im Bereich KI wird es auch nächstes Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Informationen zu geben. Ich will mich da noch ein bisschen bedeckt mithalten. Aber ich glaube 5000, ich meine 5000 KIs oder Bots, wie auch immer, alles, was damit zusammenhängt, pro Tag schießen aus dem Boden. Also die Vielfalt ist unfassbar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Unternehmen im nächsten Jahr, die so langsam auf den Zug aufspringen, einfach vollkommen überfordert sind mit der Vielfalt, die es gibt und überhaupt nicht wissen, was ist für uns überhaupt relevant. Und das wäre dann der Bereich, wo ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen unterstützen kann. Hoffe, dass ich das unterstützen kann. Das wird sich jetzt noch ein bisschen herausstellen. Aber da gibt es halt auch so viel Potenzial, wo wir auch wieder auf die Prozesse eingehen. Welche Prozesse kannst du optimieren? Welche Prozesse kannst du vereinfachen, wo vielleicht die Fehleranfälligkeit häufig oder generell gegeben ist? Weil, hab das früher in der Konstruktion gehabt. Wir haben Maschinen konstruiert. Dann haben wir die Parameter in dem CAD-Modell ausgefüllt mit Daten für die Stückliste. Dann haben wir die Stückliste auf der Zeichnung nochmal händisch geschrieben. Völliger Blödsinn. Und dann nochmal in einem Stücklistentool alles händisch ausgefüllt. Und da gab es einen OEM in Deutschland, die haben das ganze Thema mal zu Ende gedacht. Und da füllt man die Parameter einmal in dem CAD-Modell aus und hat nachher per Knopfdruck eine Stückliste fertig generiert als fertige Datei. Und die übernimmt alles aus den Parametern. Und das sehe ich bei so vielen Firmen, die bei vielen Bereichen mal angefangen haben, irgendwas aufzubauen. Super Idee. Und dann ist einfach ein Cut. Dann wurde damit aufgehört, weil keine Kapazitäten mehr da waren, das weiterzuentwickeln. Dann sind Aufträge von draußen reingekommen, die das Ganze dann gebremst haben. Und da sind so viel gute Potenzialpunkte auf der Strecke geblieben. Ja, ich bin gespannt, was da nächstes Jahr noch so auf uns alle zukommt. Bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich.
Voll, ja, total. Also ich sehe nur die Möglichkeiten und die Chancen. Also ja. Ich lese gerade ein Buch über das Mittelalter und die stressen sich gerade alle, weil industrielle Revolution jetzt vor der Tür steht und plötzlich gibt es Spindeln, die schneller spinnen und die alle, die jetzt das von Hand gemacht haben vorher, die haben jetzt eine totale Panik. Fortschritt war ja immer da.
Ja.
Und die sich diesen neuen Möglichkeiten schnell annähern, die schnell agil reagieren, ja, die halten sich über Wasser. Das ist ganz klar, ob es jetzt KI ist oder irgendwie der erste Computer oder
Roboter in der Fertigung.
Die Roboter in der Fertigung, die Mikrowelle, die, was hat meine Oma noch gesagt, die Waschmaschine, wo Alex sagt, Waschmaschine. Und ich war Wäscherin und plötzlich stand ich da und jetzt gab es eine Waschmaschine. Ja. Wie soll ich denn da überleben? Also die sich das schnell zunutze machen, und wie du bildest dich weiter, ich bilde mich, ich liebe KI. Ich glaube, ich war wirklich eine so der earliest adopters. Ich war seit der ersten Stunde dabei und probiere ständig aus. Also meine Abo-Liste, die ist länger als mein Arm, weil ich einfach jedes Tool ausprobiere. Weil auch nur dann kann ich das an meinen Kunden weitergeben oder eben nicht so empfehlen oder vielleicht eingeschränkt empfehlen. Ich kann nur den Mehrwert sehen. Du musst es halt gut für dich nutzen und gewinnbringend für den Kunden nutzen. Und ja, also Menschen, die sich da jetzt so gegen sträuben, die werden untergehen. Also das ist halt der Zahn der Zeit, ne?
Ja, und das ist halt der Punkt, den ich überhaupt nicht verstehen kann, dass man sich so vehement gegen eine Weiterentwicklung wehrt. Ich kann das immer gar nicht verstehen. In der Medizin freut man sich über Quantensprünge, wenn auf einmal irgendwas möglich ist, Krankheiten, die nie geheilt werden konnten, auf einmal geheilt werden können. Aber irgendwie so in dem täglichen Umfeld hat man so eine innere Blockade von, kommt immer diese Angst hoch, oh, werden wir jetzt ersetzt? Wird's den bald nicht mehr geben? Ja, vielleicht wird's den Beruf so in der Art bald nicht mehr geben, sondern einfach anders und effektiver.
Ja.
Ich glaube, da steckt unheimlich viel Potenzial auf der Straße und jetzt gerade auch in dem Bereich, den ich hauptsächlich betreue, du ja auch mit deiner Übersetzung, mit deinem Copywriting auch betreust, Handwerk, Industrie, die hinken halt leider Gottes oft noch hinterher. Die, die hatten halt einfach die goldenen Jahre, wo die Aufträge reingekommen sind, ohne dass die irgendwie groß was dazu tun mussten. Und jetzt so langsam stellen immer mehr fest, ja, es sprießen Unternehmen aus dem Boden, die sind halt einfach sexy. Die sind einfach attraktiver als wir und die ziehen sowohl neue Mitarbeiter als auch neue Kunden an, weil die sich einfach ganz anders positioniert haben. Und da werden jetzt viele wach. Also viele werden wach und ich denke auch einige werden ja es in den nächsten Jahren merken.
Ja, also ich glaube, wenn du da wirklich Angst vor hast, heißt das nur, dass du im tiefsten Inneren weißt, dass du nicht gut genug bist.
Ja.
Also und also da hilft nur, diese eigene Ignoranz zu überwinden und sich wirklich weiterzubilden, damit sich damit auseinanderzusetzen oder wirklich ernsthaft hinzusetzen und mal ein ehrliches Gespräch mit sich selbst zu führen und zu sagen, hey, ist es noch das, was ich machen will? Bin ich hier noch richtig? Oder habe ich vielleicht auch emotional ausgedient? Also habe ich vielleicht so das Ende der Fahnenstange erreicht? Mache ich was anderes? Ne? Also selbst das sehe ich jetzt in der Übersetzungsbranche extremst, weil ja DeepL und wie sie alle heißen super sind. Die Auftragslage ist beschissen. Also kannst du nicht anders sagen. Für viele Übersetzer, die jetzt gerade da stehen und sagen, ey, ich mache das jetzt seit 35 Jahren und jetzt kriege ich keine Aufträge mehr. Ich habe aber jetzt mittlerweile nicht nur Kinder, sondern auch Enkel. Irgendwie die Kohle muss weiter reinkommen. Ich kann mich ja jetzt auch nicht auf die Weide stellen. Ich habe noch ein paar Jahre. Aber ich will diese Maschinenübersetzung nicht machen. Ich will keine Tools nutzen. Und die sind echt verzweifelt und die sind an so einem Punkt, wo die sagen, was mache ich jetzt? Und du steckst da manchmal so tief selbst drin, dass du gar nicht mehr die Möglichkeiten siehst und das Potenzial und auch die Skalierbarkeit. Ne? Wenn du ein Tool hast, was dir was abnimmt, was dir das Leben erleichtert und deine Prozesse sauberer gestaltet, weniger Fehler am Ende beschert als du mit deinem menschlichen Auge, dann kann ich das dann nur begrüßen. Es sei denn, du hast wirklich im tiefsten Innern den Punkt erreicht, wo du sagst, ich bin raus, Freunde. So ist ja auch okay, ne? Also nicht jeder muss in die digitale Welt. Es gibt auch viele da draußen, die in anderen Berufen glücklich sind, aber dann muss man auch diese Ehrlichkeit und diese vorausschauende Ehrlichkeit mit sich haben und sagen, wie sehe ich mich jetzt in 5 Jahren? Passt es noch? Oder wo soll es hingehen? Ne?
Wenn jetzt irgendwer von den Zuhörern sich denkt, die Katie ist super sympathisch, Rosen will ich ihr keine schicken, aber vielleicht mit ihr zusammenarbeiten. Wie kannst du unterstützen? Was machst du? Vielleicht so einen kleinen Soft-Pitch am Ende des Podcasts.
Also Rosen nehme ich auch.
Ja, okay.
Aber davon kann ich keine
bestimmte Farben?
Meine CI findest du auf der neuen Webseite. Nein, Spaß. Also, wo kann ich unterstützen? Also, ich unterstütze dich an dem Punkt, an dem du gerade stehst, wenn du sagst, meine Texte, die prickeln einfach nicht. Also, egal, ob auf Deutsch oder auf Englisch, wenn du wirklich merkst, so auf der Webseite holst du nicht die richtigen Menschen ab oder du hast im Sales-Team immer einen wahnsinnigen Erklärungsbedarf oder die Menschen, die verstehen einfach nicht genau, was ihr da tut. Eure Produkte sind zu kompliziert, eure Palette ist wirklich wahnsinnig komplex. Wenn ihr da draußen Hidden Champions seid und euch noch gar nicht auffindbar macht, also egal, wo ihr gerade steht, selbst wenn ihr auch schon viel probiert habt, umso besser, dann gucken wir uns das Ganze mal holistisch an und schauen mal, ob da die Kundenreise stimmt, ob es da vielleicht logische Brüche gibt, ob der User, der Interessent die beste Erfahrung bei euch sammeln kann schon, ob ihr die richtigen Geschichten erzählt und ins Schaufenster stellt. Also es ist wirklich eine ganzheitliche, langfristige, schöne Art der Zusammenarbeit, weil wir uns auch selbst also natürlich erstmal eingrooven und finden und kennenlernen müssen. Also grundsätzlich, die Kunden, die ich in meinem Portfolio habe, sind Tech-Giganten, Hidden Champions, aber auch Solopreneure, Kleinstunternehmer, die sagen, ich möchte das Ganze wirklich mit dir langfristig aufbauen und mich selbst darin verbessern und von dir lernen, wie ich wirklich sehr, sehr gute Texte schreibe zum Beispiel oder wie wir das Ganze in einem Corporate Influencer Programm implementieren. Also da ist eigentlich gar kein Ende offen oder gar keine Anfrage zu doof oder zu klein. Also komm einfach mit dem, was du hast. Und wir setzen uns mal hin, nehmen uns mal eine halbe Stunde und dann schauen wir mal, wo es hingehen könnte für dich.
Ja, ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss für die Folge und vielen, vielen Dank, Katie, dass du dir die Zeit genommen hast und dir da draußen vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ist ja wieder, meine Gastfolgen werden immer lange Folgen, stelle ich gerade fest, aber finde ich schön.
Find ich auch.
Ja, ich denke, von uns in der Kombination wird es im neuen Jahr noch das ein oder andere geben, wenn wir es mal irgendwann preisgeben dürfen. Wird auf jeden Fall spannend, aber mehr gibt's in 2024. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat oder du irgendwie noch Fragen dazu hast, melde dich gerne, gib gerne eine Bewertung ab. Natürlich, ich nehme nur 5-Sterne-Bewertung, sonst nichts. Nee, alles gut, wenn du Anregungen hast oder so, schreib mir gerne auf den Kanälen, wo du mich findest. Und ja, Katie werde ich natürlich auch überall verlinken, dass du auch da den Bezug zu ihr aufbauen kannst. Ansonsten findet man dich ja auch auf LinkedIn unter Katie Cager. Aber Link steht nachher in den Shownotes drin. Also da gibt es dann keine Gründe, warum man dich nicht aufsuchen soll. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Frohes Neues.
Ja, frohes Neues, genau. Ja. Korken knallen lassen, stimmt. Mach's gut, ciao.
Ciao.